let's offering the mandala. Here's the great earth, filled with the smell of incense, covered with a blanket of flowers, the great mountain, the four continents, wearing a jewel of the sun and moon. In my mind, I make them the paradise of a Buddha, and I offer it all to you. By this deed, may every living being experience the pure world. Idam Guru Ratna Mandala Kamnirya Tayami. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. Noch eine kurze Anmerkung. Unser Kurs ist ja tatsächlich verbunden mit ganz bestimmten Commitments. Und das Objekt dieses Kurses ist der Dharma und somit ist es ein ganz starkes karmisches Objekt. Und deshalb wollte ich euch bitten, tatsächlich eure Zusagen, euer Commitment, was die Hausaufgaben angeht, was die Readings angeht, was die Teachings und wie oft man fehlen darf angeht, möglichst einzuhalten. Oder das auch so schnell wie möglich, falls es mir nicht klappt, zu bereinigen. Weil, wie gesagt, das ist ein starkes karmisches Objekt. Okay, ihr Lieben, heute reden wir über schwarzes und weißes Karma und einen abgeschlossenen Handlungspfad. Wir können die Welt, also Meister Vasubandhu benutzt unterschiedliche Begriffe aus den Sutren, um Karma zu beschreiben. Nakpoile ist schwarzes Karma und schwarzes Karma ist unheilsam. Wir können die Welt in drei Reiche unterteilen. Die Welt, Samsara, das Reich der Begierde, das Reich der Formen und das Reich der Formlosigkeit. Desire, Form and Formless. Alle drei Reiche sind Samsara. Was meint ihr, in welchem Reich wir leben? Im Reich der Begierde, im Reich der Formen oder im Reich der Formlosigkeit?
Begierde.
Genau. Der Grund dafür, laut dem ersten Dalai Lama, ist, dass unsere hauptsächlichen Interessen Essen und Sex sind. Es ist also das Reich der Begierde. In diesem Reich leben alle sechs Arten von Wesen, wie sie im Rad des Lebens dargestellt werden. Alle Höllenwesen, die hungrigen Geister, Tiere, Menschen, Halbgötter und Götter. Alle befinden sich im Reich der Begierde, alle in Samsara. Und nur die Götter, deswegen vorhin Korrektur, dass es nicht um Halbgötter gehen kann, sondern um Bodhisattvas oder Buddhas, denn nur die Götter leben ebenfalls in den Reichen der Form und der Formlosigkeit. Von den sechs Kategorien von Lebewesen lebt also nur eine Kategorie auch in den beiden höheren Reichen. Wir können mit unserem Geist in diese Bereiche vordringen, in das Reich der Form und der Formlosigkeit. Und das müssen wir sogar, um die Leerheit direkt zu sehen. Und das können wir nur in tiefer Meditation und dabei ist unser Geist dann im Reich der Form. Die Wesen in diesem Geisteszustand begehen keine negativen Handlungen, hauptsächlich weil sie sich eben in tiefer Meditation befinden, ebenso wie die Wesen im formlosen Reich. Sich in diesen Reichen aufzuhalten ist ein Geisteszustand tiefer Meditation. Aber auch das Reich der Formlosigkeit befindet sich in Samsara. Und das bedeutet, diese Wesen, die Götter oder Devas, sind zwar in einem tiefen Zustand der Meditation nahe an der Glückseligkeit und begehen so erstmal keine negativen Handlungen, aber sie sind noch gefangen im Samsara und haben jede Menge negativer Samen im Gepäck aus früheren Leben. Und wenn sie sterben, fallen sie normalerweise zurück in die Höllenreiche, da sie in der formlosen Welt keine guten Handlungen vollbringen, kein gutes Karma ansammeln können, um ihr Samsara zu beenden. Und deshalb ist es für uns nicht als Wiedergeburt erstrebenswert. Unser Ziel ist es ja, Samsara ganz zu beenden. Die Wesen, die ausschließlich in der formlosen Welt leben, haben keine Körper mehr. Ihr erinnert euch, dass wir, jedes Wesen, aus den 5 Anhäufungen bestehen, aus den 5 Skandas. Heaps auf Englisch, Häufchen, könnte man sagen. Ja, der erste ist der, nicht Haufen, ich will nicht sagen Haufen, das klingt so albern. Der erste Skanda sind die physischen Dinge, Materie. Der zweite sind die Gefühle. Der dritte ist unsere Unterscheidungsfähigkeit. Im vierten fasst man alle anderen Faktoren zusammen. Und Nummer 5 ist unser Bewusstsein. Die Devas der formlosen Welt haben nur noch 4 Skandas, keine physischen Körper mehr. Aber nochmal, auch diese Götter oder Devas befinden sich in Samsara und sind keine Buddhas und sind noch nicht frei von negativem Karma. Die Reiche der Form und der Formlosigkeit sind Zustände in Samsara. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Reich der Form und unserem Reich der Begierde sind die Arten des Leidens. In unserem Reich der Begierde gibt es 3 Formen von Leid. Erinnert sich jemand von euch an diese 3 Arten des Leidens? Welche 3 Arten des Leidens hier alles durchdringen im Prinzip? Oder immer
Suffering of suffering.
Genau, das Leiden des Leidens, Schmerz, Krankheit, Verletzungen und so weiter, genau.
Leiden der Veränderung.
Genau, das Leid der Veränderung, alles ist ständig im Wandel, man kann sich auf nichts verlassen. Und drittens?
Pervasive.
Bitte?
Pervasive, all pervasive.
Genau, das all pervasive suffering, Leid, das alles durchdringt, nämlich alles wird alt und stirbt. In den beiden höheren Reichen erfahren die Wesen nur diese 3. Art von Leiden. Auch ihr Karma vergeht und der Bhakchak für ihre Existenz dort endet. Schwarzes Karma bezieht sich hauptsächlich auf unser Reich der Begierden. Wir sind die Meister im Ansammeln von schwarzem Karma. Seine Heiligkeit, der erste Dalai Lama, beschreibt es so: Die Essenz des Karmas ist schwarz und das Resultat ist schwarz. Schwarze Essenz bedeutet, dass es mit unseren negativen Gedanken zu tun hat. Es sind nicht unbedingt die negativen Gedanken selbst, aber die Essenz ist von negativer Haltung beeinflusst, die alles Samsara durchdringt. Und schwarzes Resultat bedeutet, dass das Ergebnis Leiden verursacht. So, das war Nakpoile, schwarzes Karma. Jetzt kommen wir zu Karpoile, weißem Karma. Diese Art von Karma entsteht nur im Reich der Form und kann nicht in unserem Reich der Begierde entstehen. Das Resultat ist weiß im Sinne von einer angenehmen, schönen Erfahrung. Und auch die Essenz ist weiß. Denn die Wesen leiden nicht mehr an Schmerz, wie im Reich der Begierde. Sie haben die erste Art, das Leid des Leidens, überwunden. Nun gibt es noch eine 3. Art von Karma, Karnak-Drepa, weißes und schwarzes Karma gemischt. Dieses Karma bezieht sich auf heilsame Handlungen in unserem Reich, dem Reich der Begierde. Das Resultat dieses Karmas ist weiß. Denn das Resultat von einer heilsamen Handlung ist immer ein gutes Resultat. Und das ist unabhängig von dem Reich, in dem wir leben. Eine gute Handlung bringt immer und überall ein gutes Ergebnis. Aber die Essenz in unserem Reich ist immer schwarz. Und das hängt damit zusammen, dass alle Wesen hier durchdrungen sind von Leid, von allen drei Formen von Leid. Während wir handeln und während wir das Ergebnis erfahren, sind in unserem Geistkontinuum die drei Formen von Leid präsent. Das heißt, in diesem Sinne, in dieser Unterteilung oder Kategorisierung von Karma, und es gibt ganz viele Unterteilungen von Karma, können wir im Reich der Begierde nur gemischtes Karma oder eben schwarzes Karma erzeugen. In der Essenz. Diese Kategorisierung von schwarzen und weißen Karma bezieht sich auf das Resultat, das wir erhalten, und die Essenz ist abhängig von dem Reich, in dem wir inkarnieren. Das hat erstmal nichts mit einer Einteilung in gute oder schlechte Taten zu tun, sondern welche Art Karma wir in welchem Reich begehen können. Das ist die eigentliche Bedeutung von schwarzen und weißen Handlungen, und das wird oft missbräuchlich verwendet, sagt Geshe-la. Deswegen erklärt er das nochmal. Und dann gibt es noch eine vierte Art von Karma, das wird aber taucht nicht in den Hausaufgaben auf. Sakmekile, das ist pures oder reines Karma, unstained auf Englisch. Dieses Karma hat laut Abhidhamma Kosha kein weißes oder schwarzes Resultat. Die Wirkung dieses Karmas, seine Funktion ist, negatives Karma zu tilgen. Das ist in dieser Schule die direkte Wahrnehmung der Selbstlosigkeit von Objekten. In unserer Schule wäre das die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Das erzeugt reines Karma, das negatives Karma beseitigt. Es erzeugt kein anderes erfahrbares Resultat. Und mehr dazu, was genau dadurch eliminiert wird im Zusammenhang mit dem Reich der Begierde, erfahrt ihr im Reading. Der Pfad des Sehens, diese Erfahrung, die nur ein paar Sekunden dauert, entfernt unser Bedürfnis nach einer Wiedergeburt in einem der drei samsarischen Reiche. Du durchschaust, dass selbst positive Erfahrungen hier unrein sind, denn sie sind zum Beispiel nicht von Dauer. Und wenn man das von der Warte des Lam Rim aus betrachtet, wenn wir uns die verschiedenen Kapazitäten der Praktizierenden anschauen, dann haben wir ja die Einteilung in drei verschiedene Kapazitäten, geringe, mittlere und höhere. Wobei es ist ganz wichtig, dass das nicht despektierlich gemeint ist. Menschen, die dem Pfad der geringeren Kapazität folgen, sind oft viel höher entwickelt, viel weiter zum Beispiel in ihrem Mitgefühl als wir. Aber was möchte ein Praktizierender mit geringerer Kapazität erreichen? Wer erinnert sich?
Das,
nicht ganz. Genau, er möchte eine Wiedergeburt außerhalb der drei unteren Reiche erreichen. Also keine Wiedergeburt in der Hölle, nicht als Hungergeist und nicht als Tier. So, und dann, deine Antwort bezog sich auf die Person der mittleren Kapazität. Diese Person möchte sich selbst aus Samsara befreien, und das ist das persönliche Nirvana. Genau. Und die mit der höchsten Kapazität möchte nicht nur sich selbst, sondern gleichzeitig alle anderen Wesen aus Samsara befreien. Nach dieser Einteilung können wir sagen, dass im Abhidharma-System das Beenden von schwarzem und weißem Karma das Ziel der Person von mittlerer Kapazität ist. Du bist nicht mehr daran interessiert, ein gutes Ergebnis im Reich der Begierde zu erlangen. Geshe-la meint, dass Renunciation, hier nochmal ein kleiner Ausflug wegen der Begrifflichkeit, Nenjung, heißt Renunciation im Englischen. Und im Deutschen wird es oft übersetzt als Entsagung. Mir sagt dieses Wort so gut wie nichts. Und ich finde ein definitives Herauskommen wollen eigentlich eine gute Erklärung. Es geht also um den ersten der drei Pfade im Lam Rim. Da haben wir die drei Pfade, Renunciation, Bodhicitta und Worldview. Das kennt ihr alle aus dem ersten Kurs. Also Geshe-la meint, dass Renunciation etwas ist, das wir durch Nachdenken einfach erreichen können. Es ist einfach intelligent. die normale Erkenntnis eines denkenden Menschen ab Mitte 30. Und vielleicht hat man das Glück und erkennt noch etwas früher, dass es nicht so funktioniert in der Welt, in dieser Welt, wie wir uns das vorstellen. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht Freude oder Vergnügen wünscht. Aber es sollten vielleicht bessere Arten von Freude und Vergnügen sein. Und das heißt auch nicht, dass man diese Freuden nicht genießen könnte. Sie haben definitiv das Element von Vergnügen in sich. Aber sie sind nicht dauerhaft. Und sie verändern sich dadurch immer in etwas Schlechteres. Und in diesem Sinne ist es nur natürlich, dass man aus diesen Erfahrungen aussteigen möchte. Aber während des Tages, während wir eingebunden sind in unseren Alltag, agieren wir meistens, um ein angenehmes, vergängliches Ergebnis zu erhalten. Deshalb stehen wir überhaupt morgens auf und gehen zur Arbeit. Deshalb gehen wir nach Hause. Deshalb bewegen wir uns überhaupt. Das motiviert die meisten unserer Handlungen. Also es ist nicht so einfach, Samsara im Alltag zu erkennen oder zu erinnern. Es geht nicht darum, auf Schönes und Angenehmes zu verzichten, sondern es geht darum, Samsara zu durchschauen und das Verlangen danach zu überwinden. Und dazu muss man das Definitive herauskommen, Renunciation, erlangen. In der Abhidharma Kosha werden uns zwei Wege dahin gezeigt. Der erste heißt Chikten-Pe-Lam, der weltliche Pfad, und der zweite heißt Chikten-Le-Dipel-Lam, der Pfad jenseits dieser Welt. Der erste Pfad, der weltliche Pfad, ist interessanterweise ein Pfad, dem man in der Meditation folgt. In einem Zustand tiefer Versenken bewegt man sich geistig aus dem Bereich der Begierde erst durch die vier Ebenen des Reiches der Form und dann durch die vier Ebenen des formlosen Reiches. Der eigene Geist und die Meditation werden immer subtiler und immer feiner. Je nachdem, in welchem Reich man hauptsächlich meditiert hat, wird man dort wiedergeboren. Bei der Meditation bleibt unser Körper im Reich der Begierde auf unserem Kissen sitzen und der Geist steigt auf. Das nennt man kausales Reich der Form. Und das Resultat dieser Art der Meditation ist eine Wiedergeburt im Reich der Form und das nennt man resultierendes Reich der Form. Um die Leerheit oder Selbstlosigkeit direkt zu sehen, muss man in seiner Meditation einen bestimmten Zustand im ersten Level des Formreiches erlangen. Geshe-la sagt, das kommt automatisch durch die Praxis. Wenn man täglich mehr als 45 Minuten meditiert, kommt man dorthin. Wenn man dieses erste Level erreicht, hat man kein Verlangen mehr nach Sinnesobjekten. Man hat keinen Appetit, keinen Durst. Die Sinnesobjekte gehören hauptsächlich in das Reich der Begierde. Und wenn man sich an die tiefe Freude, die man auf diesem Level der Meditation empfindet, gewöhnt hat, verblassen die weltlichen Freuden, so heißt es. Und man bekommt eine Ahnung von dem Gefühl, dass man auf der nächsten Ebene empfindet. Dann strebt man danach und die Freude auf der ersten Ebene ist nicht mehr so anziehend. Die vorherige Ebene erscheint einem eher grob und nicht so tiefgreifend. Und so schraubt man sich höher und höher, immer auf der Jagd nach größeren Freuden. Das ist kein wirkliches Überwinden von Begierde. Das Objekt der Begierde hat sich nur verändert. Und sobald man aus der Meditation kommt, ist der Geist schnell wieder da, wo er vorher war. Es ist übrigens auch eine unserer Bodhisattva-Gelübde, ja, dass wir uns erinnern, dass diese Gefühle von Freude, die wir bei der Meditation haben, kein wirkliches großes Ziel sind, das wir erreicht haben. Es ist recht einfach, diesen Zustand mit der tatsächlichen Befreiung von Begierde zu verwechseln. Und es gibt Methoden, deren Ziel es ist, diesen Meditationszustand zu erreichen. Bei den DCI-Einführungskursen, vielleicht erinnert ihr euch, reden wir auch über die drei Dinge, die Leerheit nicht ist. Und eines davon ist, an nichts zu denken. Und das ist der Grund. Also du kannst in diesem Leben die Meditation trainieren und wirst in deiner Wiedergeburt in diesem Reich der Formlosigkeit inkarnieren. Das heißt Jhanvi, nothing at all, das große Nichts. Und das ist eine samsarische Wiedergeburt, die uns in keinster Weise weiterhilft. Aber wie Geshe-la und viele andere großen Lehrer immer wieder sagen, es gibt nur einen Geisteszustand, der uns hilft, unsere negativen Gedanken zu überwinden und die Freiheit zu erlangen. Und das ist das Verständnis der Selbstlosigkeit aller Objekte, inklusive von uns selber. Wenn wir uns auf die Leerheit von Herrn Meyer konzentrieren, können wir keine schlechten Gedanken über ihn haben. Unser Geist kann nur ein Objekt zur Zeit halten. Und das ist der Pfad Nummer 2. Der Pfad jenseits dieser Welt. Ja, der erste war der weltliche Pfad. Diesem Pfad folgt man in der Meditation. Und der zweite Pfad in der Abhidharma Kosha ist der Pfad jenseits dieser Welt. Auf Sanskrit heißt es der Pfad, der die Welt transzendiert. Wir können uns nicht dadurch befreien, dass wir in der Meditation von einem Level zur nächsten vordringen. Der einzige Weg zur Befreiung ist, die Selbstlosigkeit der Dinge zu erkennen. Wenn wir die Leerheit eines Objekts verstehen, dann können wir die falschen Begriffe für das Objekt, die falsche Begierde, sorry, für das Objekt überwinden. Um die Leerheit direkt zu sehen, muss man in seiner Meditation allerdings das erste Formlevel erreichen. Dazu benötigt man das Shamatha-Training, also einspitzige Konzentration heißt das bei uns. Wenn man dieses Level erreicht hat, dann sollte man seine Aufmerksamkeit auf die Erkenntnis der Leerheit oder Selbstlosigkeit richten und somit eine analytische Meditation, wie wir sie jetzt oder wie ihr sie jetzt täglich, wie ich hoffe, übt. Damit man sich nicht verliert in Meditationen, die uns nicht helfen, das Leiden zu beenden. Wenn man diesen Zustand erreicht hat, diese einspitzige Konzentration, hat man körperlich das Gefühl aufzusteigen und der Geist ist völlig wach, klar, scharf, brillant und fokussiert wie ein Laserstrahl. Und in diesem Zustand sollten wir switchen und uns mit der Leerheit beschäftigen. Auch die Meditation ist ein Werkzeug und nicht das Ziel. Unser Ziel ist, das Leiden für uns und alle Wesen zu beenden. Also das Ziel unserer Schule oder des Mahayana-Weges. Abhidharma hat das Ziel, das persönliche Nirvana zu erreichen. Und der erste wirkliche Meilenstein auf diesem Weg ist der dritte Pfad des Sehens, auf dem man in ein paar Sekunden die Selbstlosigkeit aller Dinge direkt erkennt. Und hier wird man zum Arya. Das heißt, beides, Meditation und Studium, sind wichtig. Beides sollten wir leidenschaftlich lernen und praktizieren. Aber Geshe-la warnt uns es ist auch sehr gefährlich, nur Wissen anzuhäufen und zu denken, damit würde man ein besserer Mensch. Das ist sehr schädlich. Hauptsächlich, und das ist auch die Basis einer guten Meditation, müssen wir versuchen, unser Wissen anzuwenden, um bessere, liebevollere, achtsamere Menschen zu werden. Das ist das eigentliche Herz dieser Teachings. Nur Wissen anzusammeln und uns nicht persönlich weiterzuentwickeln, wird uns zu schlechteren Menschen machen. Geshe-la sagt, da wäre es karmisch gesehen besser, man hätte gar nicht erst studiert. Und hier ist es ganz wichtig, zuzuhören. Der Versuch zählt. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, wenn wir nach einer Weile denken, wir würden keine Fortschritte machen. Es ist der Versuch, der zählt. Das ist die freudvolle Anstrengung eines Bodhisattvas. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Ausdauer ist eine große Kraft. eine große Stärke. Und um Hilfe bitten ist ebenfalls sehr gutes Karma. Deshalb werden auch die Gebete im Buddhismus so hoch gehalten. Wenn wir Weisheitswesen bitten, uns zu helfen, ist das eine äußerst heilsame Handlung, die uns Inspiration und oft auch Klarheit oder Führung bringt. Mantren, Gebete, das ganze System für uns und für andere zu bitten, schafft sehr gutes Karma in unserem Geist und hilft oft auch im Moment. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Das sind die vier Bestandteile eines karmischen Pfades. Lelam auf Tibetisch. Es gibt einen Unterschied zwischen Karma und einem karmischen Pfad, der im Reading ausführlicher behandelt wird. Die vier Bestandteile eines karmischen Pfades sind, und das kennen diejenigen, die bei den DCI-Kursen dabei waren, auch schon, das sind Shi, Sampa, Jorwa und Tatuk. Im Reading beschreibt Chetsong Kapa die vier Bestandteile am Beispiel Töten der ersten 10 der unheilsamen Handlungen. Shi ist das beteiligte Objekt, man kann auch sagen die Basis. Und in unserem Fall, also beim Töten, wäre es die Person, die wir umbringen. Im Fall von falscher Weltsicht wäre das Objekt die Gesetze des Karmas beispielsweise. Das beteiligte Objekt, mit dem man die negative Handlung begeht, sind in diesem Fall die Gesetze des Karma. Was ist das Shi, also das beteiligte Objekt von Begierde im Sinne der Acht? Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee von euch?
Wenn du sagst, im Sinne der Acht, meinst du dann sich freuen, wenn es anderen gut geht?
Genau, und das im negativen Sinne wäre das, ja?
Was haben wollen, was andere haben.
Genau, genau, exakt. Und das wären also die, dann wäre das beteiligte Objekt die guten Qualitäten anderer, der Wohlstand, die Schönheit, ihre Intelligenz und so weiter, die wir ihnen neiden. Das ist das Shi, ganz genau. Sampa ist unsere Intention, was wir uns dabei denken, unsere Haltung dazu. Es gibt einen Unterschied, ob wir tatsächlich vorhaben und planen, jemanden umzubringen oder ob es aus einem Affekt heraus passiert, wenn wir zum Beispiel von ganz starken negativen Emotionen überwältigt wurden oder ob es ein Unfall war, eine sehr ähnliche Unterscheidung wie bei uns vor Gericht. Jorwa ist die Handlung an sich. Wir nehmen die Waffe und schießen. Eventuell gehören dazu auch vorbereitende Handlungen, wie zum Beispiel eine Waffe zu kaufen, Ort und Zeit zu planen und so weiter. Und Tatuk ist der Abschluss der Handlung. Das Karma wird komplett, wenn die Person tatsächlich stirbt. Das kann sofort sein oder das kann erst 6 Monate später sein, wenn die Person zum Beispiel an den Folgen der Verletzung stirbt. Man kann also ein Jorwa, eine Handlung, ohne das Tatuk, ohne den Abschluss der Handlung haben. Eine Handlung ohne Abschluss über 6 Monate. Das Karma von Tatuk sammelt man erst zum Zeitpunkt des Todes an. Sampa, die zweite Komponente, hat wiederum 3 Unterpunkte. Sampa, haben wir vorhin gesagt, ist unsere Intention. Ja, was wir dabei denken. Und die 3 Unterpunkte sind A, Duché, also haben wir das richtige Objekt identifiziert, bringen wir die richtige Person um. B, Nyungmong, standen wir unter dem Einfluss von negativen Gedanken, waren wir getrieben von Begierde oder starker Abneigung oder Ignoranz. Und C, Kunlong, unsere Motivation oder Intention. Wollten wir wirklich töten oder war es ein Unfall? Wir haben also 4 Bestandteile eines karmischen Pfades oder man kann auch sagen eines Handlungspfades. Und der zweite Bestandteil hat wiederum 3 Komponenten, die ich eben genannt habe. Im Reading dazu gibt es einen ausführlichen Kommentar von Chitsongkapa. Diese 4 machen ein Karma zu einem starken Karma. Egal ob bei einer guten oder schlechten Handlung. Und das Interessante ist, dass man durch einen karmischen Pfad unterschiedliche karmische Resultate erzielen kann. Also manchmal ist unsere Motivation eine gute und hat dieser Teil dann ein gutes Resultat. Aber die daraus folgende Handlung ist vielleicht durch Verblendung getrübt und dann ist das Ergebnis entsprechend. Tatuk als Freude, also Rejoicen, wird so nicht im Abhidharma benannt, hat aber die gleiche Bedeutung von Komplettierung. Ich freue mich, dass ich das gemacht habe, gute Arbeit geleistet habe. Aber in diesem Abschnitt wird es von Chetsong Kapa anders erläutert. Übrigens kommen die vier Bestandteile eines karmischen Pfades ursprünglich von Meister Asanga, dem Bruder von Meister Vasubandhu, und letztendlich sind sie eine Übertragung des kommenden Buddha Maitreya an Meister Asanga. Im Reading werden auch die drei Geistesgifte besprochen, die da sind. Erstens die Begierde, zweitens Abneigung und drittens Verblendung oder auf Englisch Liking, Disliking und Ignorance. Einige der 10 unheilsamen Handlungen werden von allen drei Geistesgiften motiviert und andere nur von einem. Die 6, harsche Rede zum Beispiel. Was könnte dahinter stecken? Welches dieser 3 Geistesgifte könnte zu harscher Rede führen? Begierde, Abneigung oder Verblendung? Was meint ihr?
Abneigung.
Jawohl. Abneigung wird im Deutschen manchmal auch als Hass übersetzt, aber das muss gar nicht so stark sein. Man will etwas einfach nicht oder nicht so auf diese Weise und reagiert deshalb ärgerlich, gereizt oder man ist gemein zu jemandem. Eine Gemeinheit verpackt in einen Witz oder sogar in einen scheinbar freundlichen Kommentar. Das muss gar nicht so stark aufgeladen sein. Okay, was wäre das Geistesgift für Ehebruch? Begierde, genau. Das wäre wohl die Begierde. Es ist übrigens gar nicht so einfach, finde ich, eine Übersetzung für Mental Afflictions zu finden. Gisela spricht hier oft von negativen Gedanken oder schlechten Gedanken. Und die klassische Definition hierfür ist, ein negativer Gedanke, der den Frieden des Geistes stört. Und wenn man sich mit dieser Definition einmal beim Denken beobachtet, kommt man sehr vielen interessanten Mustern auf die Spur. Ein negativer Gedanke, der den Frieden des Geistes stört. Im Reading gibt es noch einen weiteren Abschnitt, über den es sich lohnt nachzudenken. Nicht, dass es sich nicht lohnen würde, über alle Abschnitte des Readings nachzudenken. Aber da wird die Frage auch nochmal diskutiert, was passiert im Falle eines Krieges? Unser Land erklärt den Krieg und schickt Truppen nach Afghanistan. Wenn wir nun nicht selber an der Front stehen, sammeln wir trotzdem Karma des Tötens an? Und die Antwort ist ja, wenn wir den Krieg in irgendeiner Weise unterstützen, ob durch Karma oder durch einen abgeschlossenen karmischen Pfad. Also geistige Haltung oder eine Handlung. Karma ist ja eigentlich nur every movement of the mind, eine Bewegung des Geistes. Oder eben ein abgeschlossener karmischer Pfad. Und dieser Gedanke hat weitreichende Folgen. Wenn das Unternehmen, für das ich arbeite, Fehler macht, dann bin ich mitverantwortlich. Was bedeutet das für Fleischkonsum oder die Art der Energiegewinnung und so weiter? Es lohnt sich, darüber nachzudenken und eigene Antworten oder eine eigene Haltung dazu zu finden. Wir sollten immer unsere Intention genau erkunden. Wenn wir sagen, heute ziehe ich los, um Insekten zu töten, dann ergibt das ein ganz anderes karmisches Resultat, als wenn wir den Rasen mähen, wobei auch Insekten umkommen. Und wenn wir uns fragen, ob wir jemanden abmahnen oder gar kündigen sollen im Job, ich hatte diesen Konflikt erst kürzlich bei meiner Arbeit, dann müssen wir uns Folgendes vor Augen halten. Nur ein Akt der Freundlichkeit und des Mitgefühls wird uns ein gutes Karma bescheren. Nichts anderes. Nichts Gutes in dieser Welt ist durch etwas anderes entstanden als durch eine gute Handlung. Wenn das Ergebnis einer Handlung ein gutes ist, dann ist dies das Resultat von etwas anderem Guten, das wir früher gemacht haben. Und dieser positive Same reift dann, und das hat oft überhaupt nichts damit zu tun, was wir in dem Moment gemacht haben. Deshalb hilft Reden manchmal und manchmal nicht. Das sind begleitende Faktoren. Wenn ich mit Abneigung mit und über die Kollegin und ihr ständiges Zu-spät-Kommen rede, dann habe ich negatives Karma gepflanzt. Auch wenn sie danach immer pünktlich ist, was übrigens nicht der Fall ist, hat das nichts mit meiner Handlung zu tun, mit meinem karmischen Pfad von harscher Rede. Das eigentliche Ergebnis dieses karmischen Pfades erlebe ich 3 Wochen später, wenn ich Urlaub nehme und genau am ersten Tag meines Urlaubs man über mir beginnt, den Dachboden zu entkernen und neu auszubauen. Ja. Das gilt auch, wenn ich ärgerlich mit Kindern spreche. Das ist kein gutes Karma. Wenn ich etwas mit Abneigung tue, dann habe ich ein negatives Karma gepflanzt. Wenn unsere Firma Geld verliert wegen dieser Kollegin und ihr wird gekündigt und ich erlebe danach, dass der Gewinn wieder steigt, hat das nichts miteinander zu tun. Wenn wir uns dessen wirklich ständig bewusst wären, sähe unser Leben ganz anders aus. Und man würde uns wahrscheinlich für verrückt erklären, weil wir immer und zu allen und jedem freundlich wären. Die Hälfte der Zeit würden wir übers Ohr gehauen werden und wir würden dennoch freundlich bleiben. Ja? Aber natürlich ist es nicht richtig, nichts zu sagen. Wenn unsere Firma Geld verliert durch das Fehlverhalten von Mitarbeitern oder sich Mitarbeiter unethisch verhalten oder sich Kunden streiten oder Kinder Fehler machen, dann müssen wir sie darauf aufmerksam machen, aber mit großer Achtsamkeit. Wenn wir tatsächlich mit Liebe und Weisheit agieren, dann ist es ein sehr gutes Karma, die Kollegin zu korrigieren oder die Kinder. Und ganz wichtig, Weisheit bedeutet dabei, dass wir uns auch bewusst sind, woher diese Situation kommt. Warum wir das Verhalten unserer Mitarbeiter oder unserer Kunden oder unserer Freunde und Nachbarn, woher diese Situation wirklich kommt. Okay, meine Lieben, das war die Klasse für heute. Gibt's Fragen dazu? Seid ihr noch alle da?
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Okay. Also Zeit für Fragen. Aber ihr könnt euch auch die ganze Woche Zeit nehmen und euch Fragen überlegen und das erstmal alles sacken lassen und das Reading lesen. Und dann können wir auch nächste Woche darüber reden.
Ja.
Okay, meine Lieben, es sieht tatsächlich so aus, als gäbe es keine Fragen. Dann würde ich jetzt noch die Dedication sprechen. By the goodness of what I have just done, may all beings complete the collection of merit and wisdom and thus gain the 2 ultimate bodies that merit and wisdom make. Und dann.